Ex Libris. Präsentiert von Zita Bereuter.
Herzlich willkommen bei Ex Libris. Die USA feiern ihr 250-jähriges Bestehen und ihre Unabhängigkeit. Ex Libris feiert amerikanische Literatur. Empfehlungen aus der Ex Libris Redaktion und von Autorinnen und Autoren. Bücher, die das Amerika-Bild der Lesenden nachhaltig geprägt haben. Vorgestellt werden mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Werke, aber auch weniger bekannte Titel und Autorinnen. Etwa Villa Cather. 1942 sollen sich in der New Yorker Public Library zufällig der junge Truman Capote und Villa Cather getroffen haben. Capote wusste nicht, wen er vor sich hatte. Die beiden kamen ins Gespräch, unterhielten sich über ihre Lektüren und Büchervorlieben und verließen gemeinsam das Gebäude. Und dann schwärmte Capote dieser unbekannten älteren Dame von seiner ihm teuersten Autorin vor. Am liebsten lese er Villa Cather. Und sie antwortete: Oh, vielen Dank, ich bin Villa Cather. Capote selber hat die Geschichte erzählt. Und auch falls sie nicht stimmen sollte, ist sie nicht nur schön, sondern durchaus glaubhaft. Denn Truman Capote gehörte, wie viele amerikanische Autoren, zu den Bewunderern von Villa Cather. Überhaupt war sie, als sie 1947 im Alter von 73 Jahren starb, in den USA berühmt und viel gelesen. Bei uns ist diese amerikanische Autorin immer noch eine Unbekannte, obwohl es im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder deutsche Ausgaben ihrer Werke gab. Als Villa Cather 1923 den Pulitzerpreis bekommen hat, sagte sie über den amerikanischen Roman, er kenne allzu oft nur zwei langweilige Themen – nämlich die allzu platte Frage, ob und wie der Junge sein Mädchen kriegt und wie er erfolgreich im Beruf wird. Villa Cather führte dagegen die großen russischen Schriftsteller an, Dostojewski, Gogol und Turgenev. In ihren Büchern spräche das Land oft lauter als die Menschen, spielten ihre Herkunft, ihre Wurzeln eine entscheidende Rolle. Und genau das hatte sich auch Villa Cather auf ihre literarischen Fahnen geheftet. Sie hat 12 Romane geschrieben, Erzählungen und Essays. Sie ist eine der großen amerikanischen Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Eine Empfehlung von Manuela Reichert.
Der wilde Westen, der amerikanische Mythos, Cowboys und Indianer, Männer, die sich behaupten, die im Schweiße ihres Angesichts eine neue Heimat schaffen. Pioniergeschichten. Man kennt sie aus dem Kino.
Willkommen zu Hause, Eaton.
Die Geschichte jedes Landes beginnt im Herzen eines Mannes oder einer Frau.
Im Herzen eines Mannes oder einer Frau. Es geht um den Anfang des amerikanischen Traums, den Traum der Siedler und ihrer Frauen, ihrer Söhne und ihrer Töchter. Sie kamen, weil hier in der neuen Welt Besitz und Wohlstand greifbar schienen. Hier sollten alle gleich sein und jeder und jede des eigenen Glückes Schmied. Sie waren Pioniere, die das wilde Land urbar machen wollten. Unter ihnen waren Träumer und harte Arbeiter, Enttäuschte und Verwundete, Siegerinnen und Verliererinnen. Ihnen widmet Villa Cather ihren Debütroman. 1913 erschien O Pioneers, ins Deutsche 1946 von Augusta von Bronner übersetzt und in einem Wiener Verlag unter dem Titel Neue Erde herausgekommen. Im Zentrum steht Alexandra, die nach dem Tod des Vaters die Farm in Nebraska weiterführt. Sie tut, was keiner ihrer Nachbarn tut. Ende des 19. Jahrhunderts, nach einer Dürreperiode, kauft sie Land und wird wohlhabend. Villa Cather ist 40 Jahre alt, als dieser Roman, der sie berühmt macht, erscheint. Der eigentliche Held dieser Geschichte, so hat sie immer wieder gesagt, sei das Land.
Dieses Land gehört der Zukunft, Karl, so scheint es mir wenigstens. Wie viele von den Namen, die heute im Grundbuch eingetragen sind, wird man in 50 Jahren noch darin finden. Ich könnte genauso gut versuchen, den Kindern meines Bruders den Sonnenuntergang dort drüben zu vermachen. Wir kommen und gehen, aber das Land bleibt. Und die Menschen, die es lieben und verstehen, besitzen es. Für eine kurze Zeit.
Bella Casser wird 1873 in Virginia geboren. Als Zehnjährige zieht sie mit ihren Eltern in die weiten Prärien von Nebraska. Als Erwachsene wird sie stets in Städten leben, in Pittsburgh und in New York. Schreiben wird sie jedoch fast immer über die Prärie und ihre Siedler. Die skandinavischen und böhmischen Menschen, unter denen sie aufwuchs, haben sie geprägt. Sie hat Geschichten aus der europäischen Heimat ihrer Nachbarn, stellt sich die Städte vor, von denen sie träumen, Moskau und Dublin, Prag und Oslo, wo es Opernhäuser gibt und Theater. Sie vergisst nie die Gesichter, die von Enttäuschung gezeichnet sind, weil nichts wurde, wie es werden sollte. Erinnert sich an die Frauen, die hart arbeiten und die dabei ihre Sehnsüchte verlieren. Aber sie vergisst auch nicht den Stolz derjenigen, die es geschafft haben, die wohlhabend wurden. Wie etwa der reiche Onkel jener traurigen Heldin in dem 1926 erschienenen Roman »Mein ärgster Feind«. Da verzichtet eine strahlende junge Frau der Liebe wegen auf ihr Erbe. Aber die Liebe wird ohne Geld bald traurig und gewöhnlich. Ihre eigene Familie brachte es auch nicht zu Reichtümern, aber sie sorgte dafür, dass die Kinder eine gute Ausbildung bekamen. Bella Casser studiert alte Philologie, Latein an der Universität von Nebraska. 1895 macht sie dort ihren Abschluss. Da hat sie schon erste Geschichten und Gedichte veröffentlicht. Ab 1893 schreibt sie für Zeitungen. Sie wird Lehrerin, unterrichtet Latein und Englisch von 1903 bis 1906 in Pittsburgh. Danach zieht sie nach New York gemeinsam mit ihrer Freundin Edith Lewis. Bella Casser ist eine große Erzählerin, eine Meisterin der Fiktion, die sich mischt mit realen Erinnerungen und Begebenheiten. Das gilt für ihre Romane übrigens ebenso wie für ihr Leben. Von ihrer Kindheit zeichnet sie gerne ein romantisches Bild, das sich nicht unbedingt mit den Fakten deckte. Sie veränderte Daten, nicht zuletzt ihr Geburtsjahr. Später wird sie alle persönlichen Briefe und Tagebücher verbrennen. Ihr Werk, nicht ihr Leben, soll im Gedächtnis bleiben. Dort, in ihren Romanen und Erzählungen, geht es zwar nach den damals geltenden Maßstäben nicht gerade moralisch zu, es wimmelt nur so von Ehebruch und Desillusionierung, von Verrat und Lüge, aber eine Grenzüberschreitung gibt es nicht in diesen Romanen und Erzählungen. Bella Casser, die als junge Frau ihren Vornamen gerne in Willie oder William abänderte, die das Haar kurz und statt der Kleider gerne Herrenanzüge trug, war diskret, wenn es um ihre Liebe zu Frauen ging. Das gab es im amerikanischen Westen nicht. Lesbische Liebe, die gelebt wurde, undenkbar. Bella Casser hat sich anders als etwa Gertrude Stein oder Juana Barnes nicht über ihre Partnerin geäußert. Mag sein, dass sie das als ihr Privatleben empfand, dass niemand etwas anging, mag aber auch sein, dass sie den Widerspruch zwischen ihrem Traditionsbewusstsein, einer eher konservativen Haltung und der eigenen Neigung als schmerzhaft empfand. Bella Casser stellt ins Zentrum ihres literarischen Kosmos die Kraft und die Bedeutung ungewöhnlicher Frauenfiguren. Es sind heroische weibliche Charaktere, begabt und freiheitsliebend, die nichts Verzärteltes haben. Egal, welche Härten das Schicksal ihnen auferlegt, sie bewältigen es. So wie Alexandra in No Pioneers, für die die ererbte Farm das Zentrum ihres Lebens ist, oder vielleicht die schönste und berührendste weibliche Figur der Bella Casser wie Antonia. Ein böhmisches Mädchen, das unter prekären Verhältnissen aufwächst, sich aber nicht unterkriegen lässt. Ihr unehelich geborenes Baby lässt sie in einem goldenen Rahmen im Schaufenster des Fotografen aufstellen. Meine Antonia heißt der Roman aus dem Jahr 1918, unzweifelhaft einer der wichtigen amerikanischen Romane des 20. Jahrhunderts. Bella Casser wollte übrigens unfurnished novels, unmöblierte Romane schreiben. In einem Essay formulierte sie das 1922 so.
Der Roman war sehr lange übermöbliert. Wie wunderbar wäre es, wenn wir all die Möbel aus dem Fenster werfen könnten und damit auch all die bedeutungslosen Wiederholungen in Bezug auf die Gefühle, die langweiligen alten Bilder und den Raum so kahl wie die Bühne eines griechischen Theaters lassen könnten.
Manuela Reichert war das über Bella Casser. Oh Pioneers erschien bei Goldmann in der Übersetzung von Wolf und Ursula Herrmann unter dem Titel »Unter den Hügeln die kommende Zeit«. Und »Meine Antonia« ist übersetzt von Stefanie Krämer 2023 im Anaconda Verlag erschienen. Bella Casser hätte es viel mehr verdient, als erste amerikanische Autorin in Stockholm mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet zu werden. Das sagte Sinclair Lewis in seiner Preisrede, als er 1930 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Kurz davor erschien sein Roman Babbitt, ein Werk, das der Autor Daniel Wisse wärmstens empfiehlt. Und Daniel Wisse begrüße ich jetzt herzlich. Schönen Nachmittag.
Hallo.
Daniel Wisse, wer ist Babbitt?
Babbitt ist eine Figur, in der sich das amerikanische Spießbürgertum konzentriert oder darstellt. Eine Figur, die Sinclair Lewis geschaffen hat, als Prototyp des Vertreters einer ganz neu aufkommenden Berufsklasse in den 20er Jahren. Und dieser Babbitt ist durch diesen Roman zu einem eigenen Wort geworden. Also Babbittry wurde seit Erscheinen dieses Romans ein Begriff für Spießbürgerlichkeit in den USA.
Inwieweit spiegelt Babbitt denn diese amerikanische Gesellschaft? Also prägt er das Bild von Amerika?
Er ist ein klassischer Vertreter eines reaktionären Bürgertums, das sich eigentlich erst nach der Ermordung des Präsidenten McKinley 1901 formiert hat. Das heißt, es gibt eine klare Ablehnung linker Bewegungen des Anarchismus, des Kommunismus, des Sozialismus. Es gibt einen großen Glauben in den Kapitalismus und das auch nach den großen Börsencrashes des Jahres 1928, denn da erscheint ja dieser Roman und er spielt in einer Modellstadt und zwar nicht in einer Großstadt, sondern in einer Kleinstadt. Das ist auch bemerkenswert an diesem Roman.
Und gibt es diese Kleinstadt, also gibt es da ein reales Vorbild?
Nein, diese Stadt hat er erfunden und zwar aus einem Grund. Sein vorhergehender Roman Main Street, in der Übersetzung eben Hauptstraße genannt, spielt in einer existenten Kleinstadt in Minnesota, aus der Sinclair Lewis auch stammte. Und er ist für das Porträt dieser Stadt extrem angefeindet worden und hat sich dann entschlossen, im nächsten Roman eine Stadt zu erfinden. Das passt aber sehr gut zu dieser Geschichte dieses Immobilienmaklers und Vertreters Babbitt, der dann im Lauf des Romans auch bei einem Kongress dort eine Rede hält, die sein ganzes spießbürgerliches, reaktionäres Programm zusammenfasst.
Sie haben jetzt eben erwähnt, dass sein vorheriger Roman für Aufruhr auch gesorgt hat, weil er eben diese Kleinstadt, seine eigene Kleinstadt beschrieben hat. Wie waren denn die Reaktionen auf Babbitt?
Die waren zum Teil hymnisch und nicht von ungefähr kam dann ja auch der Nobelpreis. Es gab damals auch seltsamerweise nicht viele gefeierte Autoren, die über die Kleinstädte geschrieben haben. Das macht den Sinclair Lewis und seinen Reiz ja aus. Es gab die Großstadtliteratur wie John Dos Passos, Manhattan Transfer und so weiter. Aber es gab eigentlich keine progressiven Autoren, die sich so stark mit der Kleinstadt auseinandergesetzt haben wie Sinclair Lewis. Das ist ein Auszeichnungsmerkmal dieses Autors.
Jetzt hat er den Roman in den 1920er Jahren geschrieben. Wie leicht ist denn der heute lesbar?
Er ist sehr leicht lesbar, eigentlich auch im Original mit einer kleinen Ausnahme. Er porträtiert sehr gerne Slangs und Dialekte, was ein bisschen schwer zu übersetzen ist. Aber es gibt eine ganz tolle neue Übersetzung im Manesse Verlag mit einem Nachwort von Michael Köhlmeier. Dieser Roman Babbitt ist so gebaut, dass wir eigentlich an einem Tag, der, glaube ich, 5/6 dieses Romans ausmacht, diesem Babbitt folgen. Das heißt, es geht um das Alltagsleben in der Kleinstadt und dort spielen für das Bürgertum verschiedene Insignien eine Rolle. Also für den Vertreter ist es wichtig, dass er natürlich einer neuen Kaste von Wirtschaftern angehört, die also Begehrlichkeiten monetarisieren, die also nicht mehr primär oder sekundär handeln, sondern mit dem Bedarf nach Wohnraum handeln. Das Automobil spielt eine wesentliche Rolle. Der Kleinbürger, der jetzt ein Automobil hat, zeigt also damit seine Stellung in der Gesellschaft. Und natürlich die politische Einordnung spielt dort eine wichtige Rolle. Es gibt in dieser Stadt ja auch Demonstrationen gegen bestehende Zustände und der Babbitt gehört natürlich zu denen, die das ablehnen. Und ich glaube, es ist auch heute ganz wichtig und passiert vielleicht in der Literatur etwas weniger, das Augenmerk auf das Land und auf die Kleinstadt zu legen, denn wie wir heute wissen, auch aus den USA jetzt, spielen die ja eine große Rolle, wenn es um die Entscheidung der politischen Macht geht. Also wir erleben in den Großstädten viel Widerstand gegen rechte Politik, nicht so aber in den ländlichen Bereichen.
Und Sinclair Lewis zeigt dann eben, wie es in der Kleinstadt sich abspielt.
Absolut. Er wurde aber ein bisschen als Satiriker auch verschrien zu seiner Zeit. Man muss aber sagen, dass er die Satire auch gegen sich selbst wendet. Also viele, die diesen Roman analysiert haben, kommen also zu dem Ergebnis, dass er den Kleinbürger so gut kennt und so perfekt darstellt, weil er es eigentlich selbst ist. Also es ist keine Satire, die auf wen hinzeigt und den schlecht macht, sondern es ist wirklich sehr strenge Selbstkritik.
Babbitt von Sinclair Lewis wurde übersetzt von Bernhard Robben und ist bei Manesse erschienen.
Und erstaunlicherweise hat Sinclair Lewis vor, es sind schon fast 100 Jahre, 95 Jahre, sehr viele Entwicklungen vorausgeahnt, die heute vor sich gehen. Das heißt, es ist auch politisch sehr Aktuelles zu lesen.
Vielen Dank, Daniel Wisser.
Danke und viel Spaß beim Lesen.
Und das ist Musik aus den USA. Cat Power, The Greatest. Sleep and Und wir bleiben beim Literaturnobelpreis. Die erste US-amerikanische Schriftstellerin, die den Literaturnobelpreis erhalten hat, war Pearl S. Buck. Das war 1938. Es dauerte 55 Jahre, bis wieder eine Frau ausgezeichnet wurde. 1993 erhielt Toni Morrison den Literaturnobelpreis als erste schwarze Autorin. 5 Jahre zuvor, also 1988, hatte Morrison für ihren Roman Beloved bereits den Pulitzerpreis erhalten. Ihren ersten Erfolg beim Publikum hatte Toni Morrison mit dem Roman Song of Solomon. Der ist 1977 erschienen. Es war übrigens auch der erste Roman, der 1979 ins Deutsche übersetzt wurde, als Solomons Lied, erschienen beim Rowohlt Verlag. Und dort ist vor wenigen Wochen auch die Neuübersetzung von Tanja Handels erschienen. Das Nachwort zu dieser neuen Ausgabe von Solomons Lied hat die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin Mitu Sanyal geschrieben, die man auch als Jurorin beim Wettlesen um den Bachmann-Preis kennt. Und die begrüße ich nun in Düsseldorf. Mitu Sanyal, Toni Morrison gilt ja mit ihrem Werk als das literarische Gewissen der USA. Sie hat aus der Sicht von schwarzen Menschen geschrieben und vor allem schwarzen Frauen eine Stimme gegeben. In ihrem Nachwort schreiben sie jetzt, das Erste, was man über Toni Morrison wissen muss, ist, sie schrieb nicht über Weiße. Sie schrieb nicht über Weiße, sie schrieb nicht einmal für weiße Leserinnen und Leser. Warum ist das so bedeutend?
Toni Morrison war tatsächlich die erste Autorin, Schriftstellerin, die ich gelesen habe, die das Lebensgefühl von schwarzen Menschen in das Zentrum ihrer Romane gestellt hat. Also die hat nicht versucht, Weißen zu erklären, was die da für ein merkwürdiges Leben führen oder was Rassismus bedeutet oder, sondern die ist davon ausgegangen, das sind alles Dinge, die weiß ihre Leserinnen schafft. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass Weiße oder andere irgendwie, nicht schwarze Menschen, ne? Also POCs, braune Menschen, wer auch immer, dass die die Bücher nicht lesen sollten oder nicht lesen können. Aber der emotionale Weg, den man zu einem Buch machen muss, der war halt für schwarze Leser und Leserinnen der allerkürzeste, weil sie die direkten Ansprechpartner und Partnerinnen waren. Und das war nicht nur damals, aber damals vor allem extrem revolutionär.
Toni Morrison hat ja ihr kulturelles Erbe, also mündliche Erzähltraditionen schwarzer Gemeinschaften, auch in ihr Werk verwoben. Das ist auch in Solomons Lied so. Da glauben Männer, fliegen zu können. Was hat's damit auf sich?
Es gibt tatsächlich diese Geschichten der Flying Africans, also der fliegenden Schwarzen, die versklavt worden sind, nach Amerika gebracht worden sind und dann entweder ins Meer gesprungen sind oder in die Luft gesprungen sind und nach Hause zurückgeflogen sind. Und die gibt es wieder und wieder und wieder. Und Toni Morrison war immer absolut davon fasziniert. Und ich muss zugeben, ich war auch immer sehr von diesen Geschichten fasziniert, weil sie haben ja etwas unglaublich Widerständiges. Ne? Du kannst meinem Körper antun, was du möchtest, aber es gibt einen Teil in mir, der frei ist und an den du niemals herankommst. Und diese Schwarzen, die von den Schiffen gesprungen sind, die waren ja aneinander gekettet. Das heißt, dann sind alle anderen mit von den Schiffen in die Tiefe gezogen worden. Aber sie sind nicht versklavt worden. Also es war eine unglaublich entsetzliche Wahl, aber es war eine Wahl. Sie haben gesagt, auch in dieser vermeintlich wahllosen Situation kann ich noch eine Entscheidung treffen. Und diese Geschichte ist halt in Solomons Lied, die wird halt wieder und wieder in unterschiedlichsten Varianten durchgespielt. Und am Ende gibt es tatsächlich viele unterschiedliche Versionen von Fliegen und der Freiheit, die das bedeutet, aber auch, was es für die Zurückgebliebenen bedeutet.
Mhm. Können Sie uns vielleicht auch ganz kurz den Inhalt von Solomons Lied wiedergeben?
Solomons Lied ist die Geschichte der Dead-Familie, eine Familie von Toten, einer Familie, die irgendwie durch einen Vorfahren, dessen Name falsch zugeordnet wurde, ne? Also nachdem die befreit worden sind, sollten die dann irgendwie ihre Namen angeben und der Beamte, der Weißbeamte war einfach betrunken, hat er gefragt, so, ne, irgendwie, wer ist ihr Vater? Und dann hat er gesagt, mein Vater ist tot, und dann hat er aber in die falsche Linie eingetragen, Name Dead, also tot. Und das heißt, die Familie heißt halt Toten. Das ist ein bisschen Programm, weil die halt von ganz vielen Wurzeln ihrer Macht, ihrer Kraft, aber vor allem von ihrer Liebe zueinander abgeschnitten sind. Und irgendwie Milkman Dead, der jüngste von denen, ist halt irgendwie eigentlich sehr von seiner Mutter geliebt worden. Deshalb heißt er auch Milkman, weil er halt so lange in ihrer Brust war. Und er versucht jetzt, diesen Familienfluch in gewisser Form zu lösen, indem er sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit macht. Und er geht zurück in die Südstaaten, ne? Nicht wie alle Schwarzen in den Norden geflohen sind, sondern er tritt die Reise zurück in die Südstaaten und in seine Vergangenheit, in seine Familiengeschichte an.
Verstehe. Jetzt ist Solomons Lied ja vor fast 50 Jahren erschienen. Was macht denn Solomons Lied so zeitgemäß, so gegenwärtig?
Ich würde ja gar nicht sagen, dass Solomons Lied zeitgemäß ist. Ich würde ja sagen, es ist zeitlos. Es erzählt eine sehr klare, konkrete, historische Zeit, nämlich vor der Bürgerrechtsbewegung, vor den tatsächlichen, irgendwie auch rechtlichen Erleichterungen. Aber gleichzeitig, irgendwie zu dieser sehr konkreten Episode, erzählt es halt Dinge, die halt zeitlos sind, die immer wiederkehren. Es geht um Liebe, es geht um Familienliebe, es geht darum, wie intergenerationale Traumata weitergegeben werden, wie wir uns nur davon befreien können, wenn wir sie kennen, wenn wir die Namen unserer Traumata, aber auch unserer Vorfahren, wenn wir unsere eigene Geschichte kennen. Und es geht tatsächlich um das Fliegen im weitesten Sinne oder in jedem Sinne.
Vielen Dank, Mitu Sanyal. Toni Morrison, Solomons Lied, übersetzt von Tanja Handels, ist bei Rowohlt erschienen. Und hier ist jetzt die Queen of Soul, Aretha Franklin, mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Und sie fordert Respekt. Jahre USA, und wir widmen uns auch der US-amerikanischen Poesie. Und die wurde aus der europäischen Abhängigkeit gelöst. Aber nicht von einem polyglotten Intellektuellen aus den Großstädten, sondern von einem Landarzt, der fast sein ganzes Leben in der Kleinstadt Rutherford im Bundesstaat New Jersey verbrachte. William Carlos Williams. Geboren 1983, gestorben 1963. Er war nicht provinziell. Er war belesen und hatte in jungen Jahren Europa bereist, inklusive Salonbesuche bei Gertrude Stein. Aber er verfolgte eine gänzlich andere Idee von der Ausrichtung der amerikanischen Dichtung als etwa T.S. Eliot oder Ezra Pound. Nach Williams sollte die Dichtung abseits der akademischen Diskurse des alten Kontinents das amerikanische Leben einfangen und in einfacher, am Mündlichen orientierter Sprache verfasst sein. Mehr dazu von Gudrun Hamböck.
William Carlos Williams Dichtung zitiert lieber Alltagsmenschen als die Größen der Geistesgeschichte. Sie nimmt die Kleinstadtstraßen mit ihrem schäbigen Inventar in den Blick und verschafft dem Ausdruck einfacher Menschen eine Bühne. Letzteres in grandiosen lyrischen Porträts, wie etwa dem Williams Frühwerk zugehörigen Gedicht »Widmung für ein Stück Land«.
Dieses Stück Land, den Wassern dieser Bucht zugewandt, ist gewidmet der lebendigen Gegenwart von Emily Dickinson Wellcome, geboren in England, verheiratet, der erste Mann früh gestorben, mit ihrem 5-jährigen Sohn an Bord eines Zweimasters nach New York, den Azoren zugetrieben, gestrandet auf der Sandbank von Fire Island, in einer Brooklyner Pension, traf sie ihren zweiten Mann, ging mit ihm nach Puerto Rico, gebar ihm 3 weitere Kinder, verlor ihren zweiten Mann, hatte es schwer, 8 Jahre lang in St. Thomas, Puerto Rico, San Domingo, folgte dem ältesten Sohn nach New York, verlor ihre Tochter, verlor ihr Baby, nahm an sich die 2 Söhne ihres Ältesten aus zweiter Ehe, zog sie auf, denn sie hatten keine Mutter, kämpfte um sie mit der anderen Großmutter und den Tanten, brachte sie hierher, Sommer für Sommer, er wehrte sich hier der Diebe, der Unwetter, der Sonne, des Feuers, der Fliegen, der Mädchen, die schnuppernd ankamen, wehrte sich gegen die Dürre, das Unkraut, gegen Sturmflut und Nachbarn, Wiesel, die ihr die Hühner nahmen, gegen die wachsende Stärke der Jungen, gegen den Wind, die Steine, gegen Eindringlinge, gegen die Zinsen, gegen ihre eigenen Gedanken. Sie wühlte in dieser Erde mit ihren eigenen Händen, wurde Herr über dieses Stück Gras, schrie so lang ihren ältesten Sohn an, bis er es kaufte, lebte hier 15 Jahre, erlangte ihre endliche Einsamkeit und »Wenn du nichts mitzubringen hast an diesen Ort, als dein Gerippe, hau ab.«
Eine unverwechselbar amerikanische Dichtung sollte also geschaffen werden. Freilich ging es William Carlos Williams nicht um Patriotismus und poetische Landnahme. Er besingt Amerika nicht, wie Walt Whitman. Hier geht es um eine unaufgeregte Selbstvergewisserung im Kleinen. So werden auch keine großen Panoramen ausgebreitet. Das poetische Substrat des amerikanischen Alltags offenbart sich in Glimpses, in flüchtigen Blicken, wie aus den Augenwinkeln, schreibt sein Übersetzer Hans Magnus Enzensberger. Wie das Gedicht »Eine Frage der Zeit«.
Ein Bogen Packpapier, zerknautscht, etwa so groß und scheinbar so massiv wie ein Mann, treibt vor dem Wind her, Hals über Kopf gewälzt, die Straße lang. Da kam ein Auto, fuhr drüber hin und quetschte es ganz zu Boden. Ein Mann wäre nicht wieder aufgestanden, vom Winde Hals über Kopf weitergetrieben.
Ein amerikanisches Ding-Gedicht. Die Dinge sind hier keine Stellvertreter seelischer Vorgänge, wie im Symbolismus. Sie stehen nicht für Ideen oder Zustände, sondern bleiben ganz und gar bei sich. Selbst der Vergleich mit dem Menschen führt nicht zur Beseelung des windbewegten Packpapiers. Der Gegenstand behauptet seine eigenständige Existenz, seine Materialität. Williams Dichtung, in präziser, jargonfreier Umgangssprache verfasst, erzeugt keine Metaphern und doppelten Böden. In ihr wird auf jegliche Tiefe verzichtet. Worauf sie abzielt, ist im Gegenteil die Oberfläche der Erscheinungen. Das Ziel ist deren äußerste Verdeutlichung. Darin und nicht in der Überfrachtung mit außerhalb Liegendem besteht ihr Zauber. Der Mensch soll in der Realität ankommen. Sie ist reich genug.
Gudrun Hamburg über William Carlos Williams. Sein Band »Die Worte, die Worte, die Worte, Gedichte«, übertragen von Hans Magnus Enzensberger, ist bei Suhrkamp erschienen. In dieser Ausgabe von Ex Libris widmen wir uns amerikanischer Literatur. Und da darf natürlich ein Klassiker nicht fehlen. Mark Twains »Die Abenteuer des Huckleberry Finn«. 1885 ist der Roman in den USA erschienen und er gilt als Schlüsselwerk der amerikanischen Literatur. Es ist eine der populärsten amerikanischen Erzählungen. Die abenteuerliche Geschichte des aufgeweckten Huck Finn, der vor seinem gewalttätigen Vater flieht und gemeinsam mit dem entlaufenen Sklaven Jim den Mississippi hinunterfährt. Twain erzählt die Geschichte aus der Perspektive des jungen Huck Finn, der diese Reise als großes Abenteuer empfindet. Aber was wäre, wenn der rechtlose Sklave Jim das Wort ergreifen könnte? Genau dem widmet sich der amerikanische Autor Percival Everett in seinem Roman James. Seine Geschichte aus Jims Sicht wurde im Vorjahr mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Und ich bin nun mit Thomas Humitsch verbunden, der James gelesen hat. Schönen Nachmittag.
Hallo, wünsche ich auch.
Thomas Humitsch, was verändert sich, wenn die Abenteuer des Huckleberry Finn aus der Perspektive von Jim, dem entlaufenen Sklaven an Hucks Seite, erzählt werden?
Unheimlich viel, um nicht zu sagen fast alles. Und das fängt ja schon beim Namen an. Percival Everett gibt seinem Protagonisten im Grunde seinen richtigen Namen wieder. Aus Jim wird James. Und damit macht er aus dem Sklaven einen Menschen aus Fleisch und Blut, der Würde und Intellekt hat und den man voll und ganz ernst nehmen muss. Aber auch allgemein macht diese Perspektive einen Unterschied. Denn es ist ja schon etwas anderes, ob man als heranwachsender, weißer Außenseiter, wie Huck Finn einer ist, durch das Amerika der 1830er Jahre flieht oder als rechtloser Sklave. Während Huck nicht viel mehr als seinen ohnehin schon ramponierten Ruf riskiert, muss James die ganze Zeit damit rechnen, gejagt, gefoltert oder sogar gehängt zu werden.
Inwieweit entspricht denn der Roman James auch dem Inhalt des Klassikers Die Abenteuer des Huckleberry Finn?
Percival Everett lässt den Plot von Mark Twain eigentlich ziemlich unangetastet. Auch bei ihm flieht Huck Finn vor seinem gewalttätigen Vater und James läuft vor seiner Besitzerin davon, die ihn in den Süden verkaufen will. Auf ihrer Reise treffen sie auch hier auf ein Hausboot und später treffen sie auch auf zwei Betrüger, die als europäische Adlige durch dieses Land ziehen. Die beschließen irgendwann, James als Sklaven meistbietend zu verkaufen. Und erst hier variiert quasi Percival Everett seinen Roman. Hier greift er in den Plot ein. Denn während Mark Twain Huck Finn und seinen Abenteuern folgt, folgt Percival Everett eben seiner Hauptfigur James. Und die gerät dann an eine Gruppe weißer Sänger, die als Minstrelkünstler durch das Land ziehen, um sich quasi schwarz geschminkt vor ein weißes Publikum zu setzen und im Grunde die Sklavenhalter mit ihren Sklaven zu amüsieren. Dort stößt er auf einen Mann namens Norman, den man nicht ansieht, dass er auch ein Sklave ist, denn er ist ein Albino. Und mit Norman flieht James schließlich den Mississippi hinauf und stößt dann wieder auf Huck Finn.
Mhm. Muss man jetzt die Abenteuer des Huckleberry Finn gelesen haben, um James zu verstehen?
Nein, auch wer den Roman nicht gelesen hat von Mark Twain, der wird viel Spaß mit diesem Roman haben. Die vielen historischen Anspielungen, der Sarkasmus und überhaupt der Witz in diesem Buch ist wunderbar erkennbar und macht ein großes Vergnügen. Aber man hat natürlich mehr davon, wenn man das Original kennt, weil Everett schon ziemlich gewitzt und auch tiefgründig mit der Vorlage spielt.
Wird dann die Titelfigur James als Opfer gezeichnet?
Nein, das würde ich nicht sagen. Und das würde auch nicht dem Witz und dem Sarkasmus dieses Romans entsprechen, der trotz aller Brutalität immer noch sehr komisch ist. James ist ein Mann, der sein Schicksal entschlossen in die Hände nimmt, der bereit ist, alles dafür zu tun, um seine Familie freizukaufen, im Zweifel auch über Leichen zu gehen. Zudem ist er ein sehr belesener Mann, ein sehr kluger Mann. Er spürt, dass die eigentliche Freiheit in der Bildung liegt. Nun kann man auf einer Flucht nicht so wirklich viel lesen, aber Everett löst das ziemlich clever. In einer Szene wird James von einer Schlange gebissen und im Delirium fantasiert er sich zu Voltaire und Locke. Und mit ihnen diskutiert er dann über das Wesen der Sklaverei und das Konzept von Rasse. Und das ist schon ziemlich gut gelöst.
Mhm. Und wie gut ist James sprachlich gelungen?
Unheimlich gut, wie ich finde. Aber die Sprache spielt hier auch in diesem Roman eine ganz besondere Rolle. Sehr früh erfährt man, dass man die Sprache gut beherrschen müsse, um sich gefahrlos durch die Welt zu bewegen. Und diese Beherrschung wird hier quasi zu einer Art Schlüssel. Denn der vermeintlich einfältige Slang der Schwarzen erweist sich hier als cleveres Schauspiel. Schon die Kinder der Versklavten lernen quasi von früh auf, dass sie sich gegenüber ihren Sklavenhaltern auch sprachlich unterlegen verhalten müssen. Tatsächlich werden die Weißen so die ganze Zeit an der Nase herumgeführt und gewissermaßen Opfer ihrer eigenen Überheblichkeit. Denn während Schwarze untereinander ganz normal sprechen, verfallen sie immer in diesen Slang, wenn sie auf Weiße treffen. Das ist in meinen Augen ein ziemlich genialer Umgang mit Sprache und ihrer Entwicklung. Übrigens auch von dem Übersetzer Nikolaus Stingel toll gelöst. Der lässt Menschen wie James nämlich murmeln und nuscheln, was das Zeug hält. Er legt ihnen ziemlich einfache Formulierungen in den Mund, verzichtet auf gebeugte Formen oder zieht Wörter zusammen, um diesem Schauspiel Ausdruck zu verleihen. Ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist, dass das immer wieder wie an so einen Blues-Song erinnert, an so einen verschliffenen Sound. Und das ist unheimlich gut gemacht.
James von Percival Everett wurde von Nikolaus Stingel übersetzt und ist bei Hansa erschienen. Vielen Dank, Thomas Homitsch.
Danke, gern.
Und wenn die Sprache wie ein Blues klingt, wollen wir auch den King of the Blues hören, B.B. King. Und wir bleiben bei Klassikern, bei Herman Melville. Als Sohn einer Kaufmannsfamilie, 1819 in New York geboren, heuerte Herman Melville nach dem Bankrott des Vaters als Schiffsjunge auf einem Postschiff an. Seine ersten Romane über das abenteuerliche Leben auf See waren erfolgreich. Sein Hauptwerk, Moby Dick, lehnte die Kritik aus religiösen Gründen ab. Erst im 20. Jahrhundert wurde Melville als wegweisender Autor der Moderne erkannt. In seiner letzten Erzählung Billy Budd kehrt Herman Melville in die Welt der Matrosen am europäischen Kriegsschauplatz zurück. Billy Budd wurde vor kurzem von 2 Verlagen neu übersetzt. Mehr über Billy Budd von Erich Klein.
Europa befindet sich in der Agonie fortwährender Kriege. Mit der Französischen Revolution schien eine neue Epoche angebrochen. Jetzt ist alles viel schlimmer. Die ganze Christenheit ist in eine schwere Krise geraten. Empörergeist hat auch auf die Marine der Briten übergegriffen. Wir schreiben, so Herman Melville, in einer Vorbemerkung zu Billy Budd 1797, das Jahr der großen Meuterei. Am Beginn der Novelle, Untertitel Bericht aus erster Hand, steht eine Abschweifung. Der Erzähler sah in Liverpool einst einen schwarzen Matrosen am Quai. Der Inbegriff des hübschen Matrosen, wie es in der aus den 1930er Jahren stammenden, bei Reclam wieder aufgelegten Übersetzung von Reinhard Möhring heißt, wird in der Neuübersetzung von Alexander Pechmann bei Camper historisierend als edler Seemann tituliert und so eingeführt.
Ein gebürtiger Afrikaner, ein reinblütiger Nachfahre Hams, von ebenmäßiger Gestalt und größer als der Durchschnitt. Es war ein heißer Mittag im Juli, und sein Gesicht, das vom Schweiß glänzte, strahlte eine unbändig gute Laune aus.
Die Spannung der Erzählung wird auf den begrenzten Raum eines Schiffes schrittweise eng geführt. Da gerade Krieg herrscht, hat der Kapitän des Schiffs, Bellipotent, das Recht, einen Matrosen aus der Handelsflotte einfach in Dienst zu stellen, sprich an Bord zu zwingen. Das geschieht auf offener See. Der Protagonist Billy Budd tritt auf den Plan. Baby Budd, wie er auch noch genannt wird, ist eine Lichtgestalt. Blauäugig, genauer hellblauäugig. Die Tragödie nimmt ihren Lauf, wenn auch vorerst nur in vagen, fast unmerklichen Andeutungen.
Kaum betrat der Leutnant Radcliffe das Schiff, als er Billy am Fallreep sah und gleich die Hand auf ihn legte.
In der Neuübersetzung bewegen wir uns in eine etwas andere, allerdings nicht weniger bedrohliche Richtung.
Der Rekrutierungsoffizier, Leutnant Radcliffe, hatte schon auf den ersten Blick von der Gangway einen Narren an Billy gefressen und stürzte sich auf ihn.
Es ist sehr bald John Claggart, der Waffenmeister an Bord, der als eigentlicher Gegenspieler Billy auf dem Kieker haben wird, wie es da heißt. Der, ganz naiver Thor, ein Findelkind unbekannter Herkunft, ganz Sunny Boy, ob seiner frommen Unbekümmertheit fast ein Heiliger, voller Kraft und Schönheit, wird von allen geliebt und ahnt nichts vom Unheil, das sich hinter seinem Rücken zusammenbraut. Viel Seemannsgarn, allerlei harmlose Streithändel und Ausführungen des einstigen Matrosen Melville über die Handelsmarine und die Kriegsschifffahrt beherrschen die Idylle an Bord, die durch einen harmlosen Zufall beendet wird. Billy Budd verschüttet auf dem frisch geschrubbten Deck seine Suppe. Das Böse ist nicht nur immer und überall, es braucht auch keinen besonderen Grund, um sich zu entfalten. Waffenmeister Claggart überschüttet Billy zuerst mit Spott und Hohn. Vor allem nimmt er den Vorfall zum Anlass für eine boshafte Intrige. Er beschuldigt den hübschen Matrosen der Meuterei. Die Gründe dafür bleiben im Dunkeln. Herman Melville beschränkt sich bei der Beschreibung von Claggarts Motiven auf Andeutungen. Von Raserei des Herzens ist da die Rede, die den Polizeichef befällt, wenn er heimliche Blicke auf Billy wirft, und von seltsam fiebernden Tränen. Der Übersetzer Pechmann schreibt nicht nur von Schicksal, das Claggarts sanfte Sehnsucht beherrscht. Deren Befriedigung stehe auch die öffentliche Meinung entgegen. Schwulsein ging in den späten 1880er Jahren, als die Novelle Billy Budd entstand, nicht so einfach. Captain Weir stellt Claggart und Billy einander gegenüber. Letzterer bringt, weil er seit Geburt an stottert, vor Aufregung kein Wort heraus, stößt den Denunzianten weg. Claggart stürzt unglücklich zu Tode. Aufgrund des an Bord herrschenden Kriegsrechts wird Billy verurteilt, tot durch den Strang.
Erschlagen von einem Engel Gottes. Doch der Engel muss hängen.
Befindet Captain Weir, der Billy Budd eigentlich wohlgesonnen ist. Es müsse das Recht herrschen, nicht Gerechtigkeit. Die Hinrichtung gerät zu Billys Himmelfahrt. Herman Melvilles Billy Budd ist ein Meisterstück an Andeutungen. Religion, Recht und Moral werden nicht nur einer strengen Prüfung unterzogen, sie werden in ihrer Widersprüchlichkeit bis zur Absurdität dargestellt. Am Ende bleibt nur Schweigen oder Lesen. Beide Übersetzungen, sowohl die zeitgenössische, genauere Übersetzung von Alexander Pechmann, als auch die traditionellere von Richard Möhring. Oder anders gesagt, worüber man nicht sprechen kann, darüber darf auch nicht geschwiegen werden. Davon ist zu erzählen.
Erich Klein über die beiden neuen Übersetzungen von Herman Melvilles Billy Budd. Von Richard Möhring übersetzt ist das Werk bei Regler Maschinen. Alexander Pechmann hat Billy Budd für den Kamper Verlag übersetzt. Und von der Hohen See nun auf den Landweg. Zum Ende dieser Ausgabe von Ex Libris bereisen wir die USA mit dem Reiseschriftsteller und Historiker William Lee Steedman. Seine Herkunft ist Englisch, Irisch und Osage. Das ist eine Gruppe der Great Plains Indianer. Das waren indigene Völker, die in Nordamerika lebten, zwischen dem Mississippi und den Rocky Mountains. 1982 hat William Lee Steedman sein erstes Buch veröffentlicht. Blue Highways ist der Titel. Das war ein überraschender Erfolg. Es ist einer der ungewöhnlichsten Reiseberichte der ganzen amerikanischen Literatur. Und es ist eine unbedingte Empfehlung des Autors Clemens Setz.
Die blauen Highways sind die auf der offiziellen Shell-Landkarte stets blau eingezeichneten Nebenstraßen. Nach einigen persönlichen Krisen, Job weg, Ehe zerbrochen, beschloss der Autor mit einem Wohnmobil auf eine die ganze USA umspannende Reise zu gehen, durch winzige Dörfer und abgelegenste Landstraßen. Er begegnet freundlichen, bösartigen und rätselhaften Menschen, ist auch oft allein und geht allen möglichen Sidequests nach, wie etwa der Frage, wie kommt eigentlich der Ort Nameless Tennessee zu seinem Namen? Seine spirituellen Begleiter auf dieser Suche sind die beiden Bücher Leaves of Grass von Walt Whitman und Black Elk Speaks, eine Sammlung von Aussprüchen eines seiner Vorfahren. Seinen Van nennt er Ghost Dancing. Die Reise dauert 3 Monate und bringt Lee Steedman in jeder Kleinstadt zu Begegnungen mit Geschichte und Gegenwart, immer vereint in einem Menschen, der zufällig da ist und sich zufällig mit ihm unterhält. Für mich ist Blue Highways das gehaltvollste Reisebuch der amerikanischen Literatur, nur übertroffen von einem anderen, leider bislang nicht auf Deutsch übersetzten Buch, das zufällig ebenfalls von William Lee Steedman geschrieben wurde, Prairie Earth. Für dieses umfangreiche Werk untersuchte der Autor jahrelang die Kleinstadt Cottonwood Falls in Chase County, Kansas, studierte dort alle Menschen, Bauwerke und sogar die Vegetation. In mancherlei Hinsicht lebte Cottonwood Falls bis auf die Verwendung von Autos fast noch im 19. Jahrhundert. Italienische Speisen wie Pizza waren völlig unbekannt. Um einen Roman zu kaufen, musste man in den angrenzenden Bundesbezirk fahren. Es gab kein Kino. Wer zu Fuß ging, fiel als irritierender Exzentriker auf. Und genau ein solcher Exzentriker und Fußgänger, William Lee Steedman, hinterließ die poetischste, herrlich besessenste Beschreibung dieses Ortes, seiner Architektur, seiner Gesellschaftsmagie und seiner Ökologie und seiner Geschichte. Kein anderes Buch hat mir Amerika, whatever that means, so nahe gebracht wie dieses. Und eine unverzeihliche Eselei, dass es noch immer nicht übersetzt ist.
Vielleicht wäre Clemens Setz ja der ideale Übersetzer für dieses Werk. Er empfiehlt William Lee Steedman, dessen Roman Blue Highways, eine Reise in Amerika, wurde von Dieter Hildebrand übersetzt und ist bei Suhrkamp erschienen. Die USA erlesen. Das war das Thema dieser Ausgabe von Ex Libris. Und was auch immer Sie lesen, Zita Bereuter wünscht Ihnen gute Bücher und gutes Lesen.